Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 11. Oktober 2024. Streitkultur statt Cancel Culture, das ist der neue Slogan, den ich nach vorne bringen will für die Weltwoche. Streitkultur statt Cancel Culture. Streit, Auseinandersetzung, Rede und Gegenrede, das Eingehen auf Andersdenkende, sich mit den Argumenten des anderen zu befassen, um sie zu widerlegen, Gegensteuer zu geben, Kritik zu üben, vor allem natürlich an dem, was die Regierungen erzählen, das ist die Essenz, das ist das Lebenselixier der Demokratie, der Freiheit, darum geht's. Und ohne das haben wir keine Freiheit, keine Demokratie mehr. Eine Debatte, die keine Debatte mehr ist. Eine Demokratie, in der abweichende Meinungen, andere Sichtweisen, gewissermaßen auf Vorrat ausgegrenzt, im Giftschrank versorgt oder auf der Sondermülldeponie endgültig abgelagert werden. Das sind keine Demokratien, das sind keine freiheitlichen, offenen Gesellschaften mehr. Und wir leiden unter diesem Defizit. Wir haben dieses Defizit. Es findet keine Streitkultur mehr statt. Es sind alle so schrecklich nett miteinander. Wie der Schweizer Dichter und Humorist und Schriftsteller Franz Hohler einmal bemerkte, es sind alle so schrecklich nett miteinander, weil man die Störfrequenzen ausgeschlossen hat. Wir sind im Begriff, eine überempfindliche Gesellschaft, eine überempfindliche Schweiz zu werden, die eben das Irritierende, das Andere, das Störende nicht mehr verkraftet. Und so verengt sich dann eben die Bandbreite, das Spektrum der Meinungen, mit denen man sich in der Öffentlichkeit auseinandersetzt. Und das passiert, das verschärft sich seit vielen, vielen Jahren. Wir haben es gesehen natürlich in dieser ganzen Klimadiskussion, in Anführungszeichen, in dieser klimareligiösen Massenbewegung, die da von Kindern auch vorangetrieben wurde, mit der teenagerhaften Vehemenz, die eben auch taub ist gegenüber Widerspruch, diese Infantilisierung, diese Verkindlichung hat stattgefunden. Und das heißt nicht, dass man den Umweltschutz oder die Sorge um eine saubere Luft ins Lächerliche ziehen möchte. Aber es zeigt sich eben, dass die Art und Weise, wie wir angefangen haben, über solche Themen zu sprechen, beziehungsweise eben nicht zu diskutieren, dass daraus keine guten Resultate erwachsen konnten. Eine viel zu einseitige politische Ausrichtung war das Resultat dieser amputierten, dieser verstümmelten, dieser zertrümmerten Pseudodebatten. Schauen Sie mal nach Deutschland. Da hat man eine ganze Volkswirtschaft an den Rand des Abgrunds geführt, vor allem was die Automobilindustrie angeht. Allmählich merken es die Deutschen. Aber wir müssen uns hier nicht auf die Schultern klopfen. Die Schweizer sind im gleichen Trott mitmarschiert. Dann ging es weiter mit Corona. Von einem Tag auf den anderen war es verboten, Kritik zu üben an der Politik des Virengenerals Alain Berset, der da jeden Tag fast, oder zumindest jede Woche, ich habe das Gefühl, er habe 24 Stunden mit mir gesprochen, Big Alain is watching you and is talking to you, der war auf allen Kanälen, der wurde gewissermaßen bengalisch beleuchtet, auf Sänften getragen, dem wurde der rote Teppich gewissermaßen 24 Stunden am Tag ausgerollt. Und auch da konnte man beobachten, dass eben dieses rasante, betrügerische Einvernehmen, auch diese militante Intoleranz gegenüber Kritik sich ausbreiten konnte. Und diese Corona-Zeit wurde wie zum Trainingslager. Da haben die Politiker gemerkt, haben sie am süßen Gift der Macht gewittert, diesen Zaubertrank gewissermaßen in sich aufgenommen. Und dann ging es gleich weiter, als man mit der Pandemie fertig war, kam es zu diesem Überfall, zu diesem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Und von dort war es auch von Anfang an mehr oder weniger verboten, eine andere Meinung zu äußern. Ich habe es ja gemerkt, wenn Sie das ein bisschen anders gewichtet haben, wenn Sie von Anfang an gesagt haben, wir müssen hier verhandeln, dann sind Sie ja wie ein Landesverräter abgestempelt worden. Gab es Telefon, ja, aber was ist denn mit Ihnen los, Herr Köppel, sind Sie verrückt geworden? Und so weiter. Daran sehen wir, dass eben keine Auseinandersetzungen mehr stattfinden. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil eben aus einer einseitigen Diskussion auch einseitige Entscheidungen resultieren. Und darum Darum plädieren wir hier bei der Weltwoche für Streitkultur und gegen Cancel Culture. Streitkultur. Cancel Culture ist das Gegenteil von Streitkultur. Cancel Culture heißt, dass die, die etwas sagen, was einem nicht passt, die dürfen nicht mehr am Gespräch beteiligt werden. Die müssen eben gewissermaßen den Raum verlassen. Die dürfen da überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Und wir nehmen uns viel zu Mühe, und ich sage das auch selbstkritisch, wir nehmen uns zu wenig Mühe, wir machen uns zu wenig Aufwand, machen das zu wenig sorgfältig. Und das gilt sicherlich auch für die Weltwoche von Zeit zu Zeit, dass wir uns nicht mit den Argumenten, die uns irritieren, oder den Argumenten, die da eben von den Mächtigen, von den tonangebenden Kreisen geäußert werden, wir nehmen das zu wenig ernst, wir setzen uns zu wenig ernsthaft damit auseinander. Und diese eben Debatte, diese in die Substanz zielende Auseinandersetzung, diese Kritik und Hinterfragung, die findet viel zu wenig statt, weil eben eine verlogene, salonfähige, betrügerische Freundlichkeit und eben ein Einvernehmen herrscht, eine Gleichgesinntheit, die das Gegenteil ist der Demokratie. Streitkultur statt Cancel Culture. Cancel Culture ist Gift für die Streitkultur, und die Streitkultur ist das Lebenselixier der Freiheit und der Demokratie. Ganz wichtig, und darauf müssen wir uns immer wieder behaften, ob die Weltwoche das einlöst. Geben wir genügend Gegensteuer, und vor allem natürlich Gegensteuer gegenüber dem, was die Mehrheiten erzählen. Die Minderheiten, da muss man ja aufpassen, dass die nicht überfahren werden. Und die Journalisten, die Medien haben sich da meines Erachtens viel zu sehr zu eben auch Verlautbarungsorganen dieser Cancel Culture, dieses betrügerischen Einvernehmens, dieser verlogenen Konsensualität und Konkordanz gemacht, die eben nicht mehr auf der Auseinandersetzung beruht, sondern auf der Vermeidung von Auseinandersetzung. Das ist die Gefahr heute, und da dürfen wir nicht mitmachen. Da muss die Schweiz und, Entschuldigung, da muss die Weltwoche vor allem, die Schweiz auch als Land, Gegensteuer geben. Wir müssen kritisch bleiben. Wir dürfen das nicht glauben, was von oben erzählt wird. Und es gibt so viele Beispiele aus letzter Zeit, wie man sich verrannt hat, eben weil die Diskussion nicht stattgefunden hat. Und das Thema ist immer das gleiche. Die Resultate einer Diskussion können ja nur dann überzeugen, wenn dem Resultat, dem Ergebnis einer Diskussion auch tatsächlich eine Diskussion vorausgegangen ist. Mit Rede und Gegenrede, mit unterschiedlichen Meinungen, und das ist viel zu wenig der Fall. Streitkultur statt Cancel Culture. Der neue Jet kostet 109 Millionen Dollar, der Bundesrat gönnt sich einen Palast der Lüfte. Was soll das, meine Damen und Herren? Hier im Blick die Story über diesen neuen Bundesratsjet. Das ist das allerletzte, was wir jetzt auch noch brauchen. So einen fliegenden Palast, ja, einen Palast der Lüfte für den Bundesrat. Der Bundesrat soll einmal aufhören, in der ganzen Weltgeschichte herumzufliegen und sich dort dann auf den verschiedenen Verhandlungs- und Konfliktschauplätzen ins Boxhorn jagen zu lassen. Es gibt kaum ein größeres Sicherheitsrisiko für die Schweiz als im Ausland selber verhandelnde Bundesräte. Wir haben das gesehen mit dem Moritz Leuenberger, als der da diese Luftverkehrsabkommen aushandelte in Deutschland. Ich meine, noch heute leiden wir unter diesem Anflugregime im Kanton Zürich, das zu Ungunsten der Schweiz hier von diesem Bundesrat in einem Anflug von verhandlungstechnischer Eitelkeit selber ausgeknobelt wurde, da mit der Gegenpartei, die natürlich gewieftere Verhandler an den Tisch setzte. Also hört einmal auf, hier immer in der Weltgeschichte herumfliegen zu wollen, dann auch noch mit so einem Palast der Lüfte, wie der Blick schreibt. Für den Bundesrat gilt, was einst für die Indianerhäuptlinge den Nimbus ausmachte. Man muss im Indianerzelt bleiben, dann können sie ja den Mythos, die Rätselhaftigkeit, auch die Überschätzung natürlich kultivieren. Der Indianerhäuptling, der nie sein Zelt verlässt, ist der Mächtigste. Weil alle darüber nachdenken, um Himmels Willen, was ist das für ein Indianerhäuptling? Und wenn Sie ein Gremium haben von 7 Leuten, die nie aus ihren Bundesratssitzungszimmern herausgehen, dann können Sie dort eben die Stärke dieses Kollegialsystems, dieser Gruppenschwarmintelligenz ausspielen. Aber wenn eben die Bundesräte meinen, sich vor den internationalen Kameras in ihren fliegenden Palästen und Luxusbehausungen da international profilieren zu müssen, dann ist es für die Schweiz nicht gut. Also das sofort streichen, in der heutigen Zeit auch der Spardebatten, ein absoluter Anachronismus, ein Unsinn, der da gemacht wird. Aber überhaupt, wir leben im Zeitalter nicht nur der Bezichtigungen und der Cancel Culture, wir leben auch im Zeitalter der frivolen Leichtfertigkeit und des Geldausgebens von Geld, das einem nicht gehört. Nehmen Sie dieses Beispiel, über das wir schon gestern gesprochen haben, in meiner Sendung, dass nun also der Bundesrat einwilligt, von der Schweiz bestellte Panzerfäuste, die für unsere nachweislich unterversorgte, unterausgerüstete Armee bestimmt gewesen wären, nun willigen sie ein, diese Bestellung direkt an die Ukraine weiterzuleiten. Das ist eine Verletzung des Neutralitätsrechts. Das sind schummrige, windige, unsaubere Aktionen und Manöver, die man macht, weil man ein schlechtes Gewissen hat. Der Bundesrat krankt bezüglich der Neutralität an einem schlechten Gewissen. Die Bundesräte stehen nicht mehr zur Neutralität. Sie glauben, sich dafür entschuldigen zu müssen, weil sie sich haben weichklopfen lassen von den Medien, die hier jeglichen Kompass, jegliches historisches Bewusstsein vermissen lassen. Sie müssen sich doch nicht entschuldigen für die schweizerische Neutralität. Geht's eigentlich noch? Sind wir von allen guten Geistern verlassen? Aber die glauben das. Und deshalb glauben sie, sie müssten solche Kompensationshandlungen machen. Ja, wir müssen doch irgendetwas machen. Die Neutralität, das ist ja ein Trittbrettfahren, das ist ja ein Profitieren. Die NZZ hat es ja geschrieben. Was sind denn das für, Entschuldigung, was sind denn das für Hösler in Bern, dass die da nicht hinstehen und sagen, Entschuldigung, jetzt positionieren wir uns einmal wie früher. Die freisinnigen Bundesräte, Stampfli zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, was geben mich, das Geschwätz der künftigen Generationen geht mich nichts an. Ich muss die Neutralität verteidigen, damit die Schweizer sicher sind und genügend Essen auf dem Teller haben. Das waren die Ansagen früherer Bundesräte, die eben noch wussten, was die Neutralität ist. Also man hat das einfach laufen lassen. Man ist bereit, die Neutralität, und zwar ihren neutralitätsrechtlichen Kern, zu verletzen mit diesen Waffenlieferungen und seine Glaubwürdigkeit komplett verloren. In diesem Zusammenhang hat für mich Armeechef Thomas Süssli. Ich meine, das geht doch nicht, dass der Armeechef das zulässt. Auf der einen Seite beklagt er sich zu Recht in den Medien und sagt, die Schweiz ist nur noch ein paar Tage verteidigungsfähig. Wir können uns gar nicht mehr verteidigen mit diesen Beständen, mit diesem Material. Ja, wenn es so ist, dann darfst du doch niemals als Armeechef zulassen, dass deine Regierung Panzerfäuste direkt an die Ukraine weiterleitet unter Verletzung der Neutralität. Da müsste er seinen Rücktritt anbieten, wenn er es ernst meint. Aber er meint es offenbar nicht ernst. Sein Posten ist ihm wichtiger als die Sache. Nein, man muss das hier einmal in ganz klarer und deutlicher Manier aussprechen. Hier versagt nicht nur der Bundesrat, hier versagt auch der Armeechef Thomas Süssli. Der Bundesrat ist verantwortlich, aber Entschuldigung, wenn dieser Armeechef sich schon gelegentlich nach vorne wagt und eben auch seine Meinung sagt, dann müsste er hier doch in einer ganz anderen Art und Weise dezidiert auftreten. Ist Süssli der falsche Mann am falschen Ort? Das ist die Frage, die sich einem hier aufdrängt, meine Damen und Herren. Ist Thomas Süssli der falsche Mann, wenn er es zulässt, dass die Schweizer Armee nicht versorgt wird, obwohl er diesen Missstand selber öffentlich angeprangert hat, dann erweist er, dann entpuppt er sich als falscher Mann. Entschuldigung, aber das ist so. Bin gerne bereit, hier auch andere Argumente noch aufzunehmen. Wir können jetzt nicht Süssli hier konfrontieren in der Sendung, aber vielleicht hört das ja, oder wenn es nicht hört und Sie kennen ihn, teilen Sie es ihm mit. Aber das hier ist doch hier der ganz entscheidende Punkt, wie man das einfach schlittern lässt. Aber der Bundesrat ist generell von Sinnen. Jetzt lese ich da in der Zeitung, also nicht nur, dass die Landesverteidigung geschwächt wird, obwohl der Bundesrat eben einen Eid auf die Bundesverfassung abgelegt hat und eben nicht auf Volodymyr Zelensky. Wir haben nicht auf Zelensky den Eid geschlossen, geleistet, die Bundesräte. Das scheinen sie vergessen zu haben. Ein ähnliches Kapitel. Die Depotbank unserer AHV, das glaubt man gar nicht, von 40 Milliarden Franken wechselt von der Schweiz zu einer US-amerikanischen Bank namens State Street. SVP-Nationalrat Thomas Matter und FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger wehren sich dagegen. Und der Tagesanzeiger kommt zum Schluss, dass die USA im Extremfall Zugriff auf die Schweizer AHV-Milliarden hätten. Die State Street unterstehe dem US-Recht und könnte im Fall des Befehls von Sanktionen gegen die Schweiz durch die US-Regierung das Schweizer AHV-Geld blockieren. Ja, ich meine, um Himmels Willen, haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank in Bern, dass sie so etwas zulassen? Landesverteidigung vernachlässigen, Neutralität zertrümmern und jetzt auch noch die AHV-Milliarden den Amerikanern zur Verfügung stellen. Sind wir von allen guten Geistern verlassen? Also meine Damen und Herren, über Deutschland, über die deutsche Politik oder über die internationale Politik, die da angeblich spinne, und sie spinnt, darf man sich überhaupt nicht mehr lustig machen als Schweizer. Wir müssen uns schleunigst wieder mit dem intensiv auseinandersetzen, was da alles in Bern ausgebrütet wird. Man glaubt das gar nicht. Also die könnten das blockieren. Wer, was in aller Welt fällt da den Leuten in Bern ein? Und wer in aller Welt fällt in Bern solche absurde schweizfeindliche Entscheide? Das ist die Frage, die man hier zwingend stellen muss. Und ich habe noch etwas für die EU-Freunde und die Anbindungsturbos, wie da den freisinnigen Nationalrat Simon Michel, der eben im unternehmerischen Auftrieb seines Vaters Firma Ypsomed, Willy Michel, ein genialer Unternehmer, der Junior hat jetzt kandidiert, er ist im Nationalrat, er ist gewählt worden, er ist der Shootingstar der Freisinnigen und profitiert natürlich von der unternehmerischen Glanzleistung seines Vaters und nutzt das jetzt, um seinen Status, den er dem Vater verdankt, als Unternehmer voll in die politische Waagschale zu werfen und engagiert sich da für die Anbindung der Schweiz an die Europäische Union. Dazu muss man wissen, dass natürlich die Firma Ypsomed im Medtech-Bereich vermutlich stärker als andere Firmen auch von staatlichen Regulierungen abhängt. Also muss ein Unternehmer der Ypsomed natürlich etwas gute Stimmung machen mit den Bürokraten auch in der Europäischen Union. Aber dass er diese privaten geschäftlichen Interessen dann sozusagen umlegt als Zumut für die Europapolitik der Schweiz, das gilt es zu kritisieren. Auch hier wieder Streitkultur statt Cancel Culture. Ernst nehmen, ich nehme diesen Unternehmer Simon Michel sehr ernst, darum setze ich mich kritisch mit seinen Argumenten auseinander. Kritik ist die höchste Form der Respektbezeugung. Ganz wichtig, die Leute meinen ja, wenn man jemanden nicht kritisiert, wenn man immer freundlich ist, ist das Respekt. Nein, das ist Gleichgültigkeit. Respekt ist, wenn man jemanden ernst nimmt in dem, was er sagt und ihm auch nach eigener Maßgabe kritisch den Spiegel vorhält. Das mache ich hier bei Simon Michel. Der also predigt, dass die Schweiz sich an diese EU institutionell anbinden solle. Mit anderen Worten, dass die EU in Zukunft das Gesetz in der Schweiz in wesentlichen Bereichen unserer Wirtschafts- und Sozialordnung erlassen kann. Im Zweifelsfall, im Konfliktfall, würde das Gericht der Gegenseite das letzte Wort haben, nämlich der Europäische Gerichtshof. Und die Schweiz könnte mit Sanktionen belegt werden, bis hin zur vollständigen Suspendierung von Unternehmen. Das heißt, die EU hätte hier eine mächtige Erpressungswaffe in die Hand, um jede Volksabstimmung der Schweiz, wenn wir uns mal wehren sollten, sofort zu torpedieren. Das ist dann für den freisinnigen Simon Michel nach wie vor die intakte, direkte Demokratie und Souveränität des Schweizers. Das ist es natürlich nicht. Die Souveränität des Stimmbürgers, die Volksrechte würden nach Brüssel verschoben. Und dieser Simon Michel sollte vielleicht einmal die Debatte anschauen, die vorgestern in Straßburg stattgefunden hat, die große EU-Debatte. Ratspräsident Viktor Orban hat da auf der Grundlage des Bürokratisierungsgutachtens, des sehr kritischen Berichts von Mario Draghi, kritische Worte geäußert gegenüber der EU, hat damit gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet und wie nachher die Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ja eigentlich als Gralshüterin der Verträge der Europäischen Union eine neutrale Rolle spielen sollte. Die eigentlichen Akteure sind ja die Mitgliedstaaten. Wie diese Frau von der Leyen sich da aufgeschwungen hat, um den ungarischen Premierminister, nicht in seiner Eigenschaft als Ratspräsident, sondern Ungarn direkt anzugreifen, diese Regierung schlecht zu machen. Ich meine, da ist die EU-Kommission nicht mehr ein neutraler Garant dieser Verträge, sondern das ist eine politische Waffe, die da eingesetzt wird gegen ein Land, das, ob einem das passt oder nicht, seine souveränen Kritikrechte hier wahrnimmt. Und dann heißt es immer, ja, Ungarn ist korrupt und Orban, der nimmt die Kohle aus Brüssel, aber an die Regeln hält er sich nicht. Natürlich muss man immer die Frage kritisch stellen, ob Mitgliedsländer diese EU-Regeln missbrauchen zu persönlichen Machtzwecken. Aber Entschuldigung, wenn die Journalisten ihren Job ernst nehmen würden, dann würden sie vielleicht auch mal die Frage stellen, ob nicht manchmal vielleicht auch und noch wahrscheinlicher die Europäische Union diese Regeln missbraucht, um ihre Machtinteressen durchzusetzen. Und wenn ich da diese Kommission anschaue, wenn ich das offizielle Europa, die EU anschaue, da muss ich also sagen, die sind keinesfalls, also überhaupt nicht, das sind die Letzten, die moralisch berechtigt werden, irgendeinem Mitgliedsland Korruption oder doppelte Standards vorzuwerfen. Das machen sie ja selber. Frau von der Leyen mit ihren SMS-Bestellungen da von Impfspritzen während der Corona-Zeit für Milliardenbeträge. Wir hatten diese eine hohe griechische Spitzenfunktionärin der EU, die in einen ganz massiven Korruptionsfall verstrickt war. Wir haben im Europarat, das ist nicht die EU, aber da auch da massive Korruptionsfälle gehabt. Was fällt diesen Leuten ein? Und als Schweizer müssen wir sehr wachsam bleiben, wenn wir diese EU-Kommission anschauen, wie die jetzt da ein mutiges Land wie Ungarn, einen mutigen Premierminister, wie sie den einfach überfahren und die Medien, anstatt ein bisschen zu hinterfragen, eben Streitkultur statt Cancel Culture, ein bisschen zu hinterfragen, was denn die EU da erzählt, galoppieren sie mit an der Seite von Frau von der Leyen und eben arbeiten daran, die Ungarn bzw. Viktor Orban zu canceln, weil eben seine kritische, unabhängige Sicht, die passt eben nicht in diesen Chor der Gleichgesinnten und der Profiteure dieser Europäischen Union. Und da muss man einfach auch als Schweizer draufschauen, also ein Simon Michel, der uns da anbinden möchte an dieses Gebilde, würde mich jetzt wundern nehmen, was er von solchen Debatten hält. Bezirksgericht Zürich, ein heute 23-Jähriger, damals 20-Jähriger, ist zu 24 Monaten bedingt verurteilt worden. Er war mit 250 Kilometern durch einen Tunnel gerast und hat sich dabei gefilmt. Dann gab es noch eine Raserfahrt, dieses Mal erreichte er nur 214 Kilometer pro Stunde. Der Mann ist aus der Türkei ursprünglich stammend, lebte dann in der Schweiz, ging in die Türkei zurück, hat Frau und Kind, möchte die jetzt wieder in die Schweiz bringen, hier leben. Eine bedingte Strafe, meine Damen und Herren, ich möchte auch einmal eine bedingte Strafe, wenn ich mit 250 Stundenkilometern, das ist gemeingefährlich, irgendwo durch einen Streckenabschnitt rase. Das ist unglaublich. Sehr interessant, was Kollege Raphael Lutz von der Weltwoche herausgefunden hat. Der bekannte Zürcher Ex-Staatsanwalt Marcel Bertschi, SP, meint, dass im Fall des ukrainischen Drucks auf das Zürcher Filmfestival einen geplanten russischen Film nicht zu zeigen, einen Film notabene, den man bereits im Programm hatte, aber man hat ihn auf Druck der Ukraine wieder rausgenommen, dass im Fall eben dieses ukrainischen Drucks die Staatsanwaltschaft tätig werden müsse. Ich zitiere Marcel Bertschi: Vieles deutet darauf hin, dass der Straftatbestand der Nötigung nach Artikel 161 des Strafgesetzbuches vorliegt. Zitat Ende. Bertschi, der zu seiner Zeit als Legalist galt, sieht die Staatsanwaltschaft in der Pflicht, entsprechende Ermittlungen in die Wege zu leiten. Zitiere noch einmal: Wäre ich noch leitender Staatsanwalt, hätte ich ein Strafverfahren eingeleitet und die notwendigen Abklärungen veranlasst. In meinen Augen liegt hier klar ein Offizialdelikt vor. Zitat Ende. Über das Vorgehen von ukrainischer Seite zeigt sich Bertschi empört. Noch einmal Zitat: Dass Ukrainer in der Schweiz einen Film verhindern konnten, ist untolerierbar. Er kritisiert auch die ukrainische Botschafterin Irina Venediktova, die beim ZFF wie auch beim Schweizer Außendepartement EDA gegen den Film intervenierte. Die Weltwoche hat darüber berichtet. Zitat Bertschi: Für mich ist es unbegreiflich, dass die ukrainische Botschafterin sich offenbar erfolgreich in innenpolitische Belange einmischt. Mindestens in EDA hätte man sie zitieren müssen, so Bertschi. Ja, sie sind nicht der Einzige, der da verwundert ist. Wir sind es auch. Und dieses Einknicken ist eben auch wieder ein Beispiel für das, was ich eingangs sage. Das ist eben Cancel Culture statt Streitkultur. Man muss diese Streitkultur zulassen. Und wenn die Ukrainer kommen, aber wer auch sonst, und uns sagen will, was wir da zeigen dürfen, womit wir uns auseinanderzusetzen haben, dann kann es da von Behördenseite nur heißen: Auf keinen Fall. Und da fehlt die Bereitschaft, da fehlt die Überzeugung, da fehlt das Rückgrat, und da muss man sich nicht wundern, wenn auch andere Institutionen zusammenbrechen. Und die Medien, ich bin Journalist, die Medien haben hier auch eine Verantwortung, ganz dezidiert diese Streitkultur zu verteidigen, aber die Medien machen eben auch allzu oft auf Cancel Culture. Wir nicht bei der Weltwoche, Streitkultur statt Cancel Culture. Ich werde das jetzt bis zum Abwinken hier immer wieder wiederholen, bis Sie es nicht mehr hören können. Dann nämlich besteht eine leise Chance, dass das draußen auch dort vielleicht wenigstens als Ihr irritierendes, fernes Rauschen vernommen wird, was man eben sonst am liebsten verdrängen würde. Man muss diese Gewissheiten, diese Dinge immer wieder betonen, weil sonst gehen sie im allgemeinen Getöse unter. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind. Streitkultur statt Cancel Culture, damit Sie das nicht vergessen. Einen schönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns spätestens wieder am nächsten Montag und aber natürlich jetzt dann gleich bei der internationalen Ausgabe.